Geht, zumindest am Anfang von unserem Gottesdienst. Heute ist ein voller Sonntagmorgen-Gottesdienst, denn wir haben zusätzlich zum normalen Gottesdienst zwei Kindersegnungen und wir haben das Abendmahl, das wir zusammen feiern wollen. In der Predigt geht es auch um diese zwei Verordnungen, die Jesus uns gegeben hat, nämlich um die Taufe und um das Abendmahl. Und warum wir heute Morgen zwei Kinder segnen, aber keine Babys taufen, darum geht's. Das wird hoffentlich dann später in der Predigt deutlich. Kinder im Gottesdienst dem Herrn zu präsentieren und für sie zu beten und für ihre Eltern zu beten und sie zu segnen, das ist immer eine Freude für uns, das machen wir gerne. Und das ist kein Ritual, das wir durchführen, nach einem bestimmten Format, wo alles genau abgesprochen ist und passen muss, sondern es ist etwas, was wir auf der einen Seite vom Wort Gottes her sehen. Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Zum anderen ist es aber auch für uns als Gemeinde eine Hilfe, uns nämlich daran zu erinnern, unsere Kinder, die wir in der Gemeinde haben, vielleicht auch unsere eigenen Kinder, immer wieder vor den Herrn zu bringen, für sie zu beten und sie auch in den Wegen des Herrn zu lehren. Die Rahel und der Karl gehören seit geraumer Zeit zur CCFG, kommen hierher mit ihren Kindern und haben zwei Kinder. Die Siva, die wird in kürzester Kürze, in 5 Tagen, wird die 3 Jahre alt und der Jakob, der ist 1 Jahr alt. Der Name Siva habe ich gegoogelt, wusste ich natürlich auch nicht so von mir aus, hat die Bedeutung, kommt aus dem Neuhebräischen und hat die Bedeutung von Glanz oder Ruhm oder als Adjektiv könnte man sagen hell oder strahlend. Eine Quelle spricht von Siva, dem Licht Gottes. Ich würde mal sagen, viel besser kann es nicht mehr werden. Eine tolle Namensbedeutung. Und die zweite Person, der Jakob, ihr Bruder, der ist 1 Jahr alt, sein Namensgeber aus der Bibel, den kennen wir, den Jakob. Und ja, sagen wir mal so, egal wie man es sagt oder macht oder überlegt, die Namensbedeutung ist nicht ganz so glorreich wie bei dem Namen Siva. Aber da kommt noch mehr. Den Namen Jakob, den bringt man ja oft in Verbindung oder den bringt man in Verbindung mit Jakob, dem Fersenhalter. Denn der Jakob hielt sich an der Ferse seines Zwillingsbruders Esau fest, als er geboren wurde. Und daher wird dieses Wort oft mit Fersen oder Jakob, Bedeutung von Jakob mit Fersenhalter übertragen, bezeichnet. Aber das hebräische Wort Jakob, wo wir unser Wort Jakob herhaben, wird mit Gott wird schützen erklärt. Also eine ganz tolle Bedeutung. Gott wird schützen oder Gott beschütze. Siva und Jakob, die wollen wir heute vor den Herrn bringen im Gebet. Wir wollen sie heute segnen und ich möchte Rahel und Karl mit ihren Kindern bitten zu kommen. Super. Also im Moment, bisher funktioniert ja noch alles, ne? So, und euch beide wollen wir jetzt dem Herrn Jesus anvertrauen. Wollen für euch beten, für eure Eltern beten, für Mama und Papa und wollen euch im Namen Jesus segnen. Und wir kennen uns ja schon ein bisschen besser. Er ist noch ein bisschen schüchtern, ne? Magst du zum Beten auf meinen Arm kommen? Ganz kurz? Nee, magst du nicht. Aber Jesus hört auch, wenn die nicht auf meinem Arm ist, sondern auf dem Arm von der Mama. Magst du mir die Hand geben? Auch nicht. Ja, dann beten wir einfach so, ne? Siva, ich habe für dich auch einen Vers aus der Bibel ausgesucht. Und je älter du wirst, umso mehr können dir deine Eltern den erklären. Ist ein bekannter Vers aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7. Da heißt es, wenn wir wie Christus im, und jetzt kommt Licht Gottes. Erinnert ihr euch an den Namen Siva? Licht Gottes, Glanz und so weiter, hell, strahlend. Wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. So, und da wollen wir jetzt für beten, für die Siva, und danach lese ich einen Vers für den Jakob. Lieber Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass wir diese Kinder jetzt vor dich bringen können. Wir möchten dir danken, dass wir sie in deinem Namen segnen dürfen und dass wir ihren Namen vor deinem heiligen göttlichen Thron erwähnen dürfen. Und so möchten wir dir danken für Siva, danke dir, dass sie hier ist, dass sie gesund ist und danke dir, Herr, dass ihre Eltern dich kennen und sie in deinen Wegen erziehen möchten. Wir möchten dir danken, Herr, dass du ihr Leben geschenkt hast und ja, Herr, bei diesem herrlichen Namen möchten wir dich bitten, dass sie dein Licht erfahren darf, dass sie erfahren darf, wie du ihr Leben hell machst, wie du das Dunkle dieser Welt, das nach ihr greift, wie du die sündige Natur, die wir alle von Natur aus haben, wie du dein Licht da hineinbringst, sie erneuerst und sie zu einem Zeugnis machst für dich. Ja, Herr, wir bitten, dass du sie aufwachsen lässt als eine Frau, die dich kennt, als eine Person, die dich kennt, die dir nachfolgt, die dein Licht angenommen hat und dein Licht hinausstrahlt in diese Welt. Und so segnen wir dich, Siva, im Namen Jesu und erbitten seinen Segen auf dich. Amen. So, und jetzt kommen wir zu dir. Schmeckt der Schnuller? Darf ich mal? Für dich habe ich auch einen Vers. Und zwar ein Vers aus Psalm 91, Vers 14. Da heißt es, der Herr spricht, ich will den erretten, der mich liebt. Ich will den beschützen. Habt ihr es gehört? Der Name Jakob, der Herr beschützt, er beschütze. Ich will den beschützen, der auf meinen Namen vertraut. Und dafür wollen wir jetzt beten, dass du ein Mann wirst, der auf den Namen des Herrn vertraut. So, jetzt sind wir wieder zufrieden, ne? Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass du Jakob Leben gegeben hast. Und du möchtest ihm nicht nur Leben hier auf der Erde geben, du möchtest ihm ewiges Leben bei dir geben. Und so möchten wir dich bitten, Herr, dass du Jakob beschützt. Herr, wächst auf in einer Welt, die nicht nach dir fragt, nicht nach dir sucht und die uns als Christen das Leben immer schwerer macht. Aber Herr, wer bist du? Du bist der König aller Könige, der Gott aller Götter, aller sogenannten Götter, der Herr aller Herren. Und du kannst beschützen. Und so möchten wir Jakob segnen und ihn unter deinen Schutz stellen, deinem Schutz anbefehlen. Herr, beschütze ihn vor dem, was ihn trennt von dir und ziehe du ihn an dein Herz und lass ihn ein Mann Gottes werden, der ein Leben für dich lebt. Und auch für die Eltern möchten wir beten, für Rahel und für Karl, dass du sie segnest und dass du ihnen die Kraft gibst, dass du sie nah an dir hältst, Herr, damit sie ihren Kindern den Weg weisen können, der zu dir führt. Ja, Herr, wir legen und erbitten deinen Segen auf die ganze Familie. Wir befehlen dir auch jetzt den weiteren Gottesdienst an. Amen. So, ihr beiden, jetzt dürft ihr, ihr vier, jetzt dürft ihr wieder zu euren Plätzen gehen. Ja, letzten Sonntag habe ich angekündigt, dass ich etwas sagen möchte heute zum Thema Taufe und Abendmahl. Passt ja, weil wir heute auch das Abendmahl feiern und weil wir, gut, keine Taufe, aber eine Kindersegnung heute im Gottesdienst haben. Und beide Themen, Taufe und Abendmahl, sind in der Kirchengeschichte immer wieder divers diskutiert worden. In der evangelischen und katholischen Kirche werden Taufe und Abendmahl als Sakramente bezeichnet. Mit, ehrlich gesagt, ziemlich komplizierten Begriffen. Da ist von der Transsubstantiationslehre und der Konsubstantiationslehre die Rede. Wer ein bisschen mehr darüber wissen möchte, der muss einfach auf unsere Webseite gehen. Predigten im letzten Jahr, als wir über Taufe und Abendmahl gesprochen haben, bin ich ein bisschen mehr darauf eingegangen. Das erspare ich mir heute. Denn auf Worte kommt sowieso nicht an. Wie gesagt, evangelische und katholische Kirche bezeichnen die Taufe als und das Abendmahl als Sakramente. Freikirchen eher nicht. Vielleicht ist die eine oder andere, oder man benutzt es mal, das Wort Sakrament, aber die Bedeutung dahinter, wie es in der Kirche der Fall ist, teilen die meisten Freikirchen nicht. Warum nicht? Das Wort Sakrament kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Heilsmittel. Also ein Mittel, durch die man glaubt, dass Gott einem das Heil vermittelt. Und mit dem Verständnis stimmen Freikirchen im Großen und Ganzen nicht überein. Gottes Wort lehrt uns eindeutig, dass es nur ein Mittel zum Heil gibt. Dass es nur einen Weg zum Heil gibt. Und das ist nicht irgendeine Handlung, sondern das ist eine Person. Apostelgeschichte 4, Vers 12 sagt es uns ganz klar. Da heißt es, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Nichts und niemand unter dem Himmel kann Rettung, kann Heil vermitteln als Jesus allein. Kein Wasser und kein Wein können Sünden vergeben oder können die Rettung unserer Seelen bewirken. Das Blut Jesu Christi am Kreuz vergossen allein bewirkt Rettung, Heil und ewiges Leben. Epheser Kapitel 1, Vers 7 wird es deutlich gesagt über Jesus, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Die Taufe, so mag jetzt manch einer sagen, die Taufe macht aber diese Vergebung wirksam. Ja, die kommt durch Jesus, aber durch die Taufe wird sie wirksam und durch das Abendmahl. Dadurch wirkt Gott. Was ist unsere Antwort darauf? Oder was ist die Antwort der Bibel darauf? Die Antwort der Bibel, die ich vorlesen möchte, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Verse aus der Bibel zu zitieren, die das beantworten. Die Verse, die ich lesen möchte, kommen aus Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet worden, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Ich weiß nicht, wie man es deutlicher sagen kann. Durch den Glauben, nicht aus Werken, nicht durch die Taufe, wäre ja ein Werk, nicht durch das Abendmahl wäre ja ein Werk, etwas, was wir tun, woran wir teilnehmen. Unsere Rettung ist eine Gabe, ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk Gottes, wo wir nichts für tun. Jetzt ist natürlich die Frage, wie erhalte ich diese Vergebung? Wie empfange ich dieses Geschenk Gottes, das ewige Leben? Wenn nicht durch irgendeinen spirituellen Akt. gibt die Bibel auch darauf Antwort. Klar. Gottes Wort belehrt uns in Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen, denen, die an seinen Namen glauben. Denen, die ihn aufnahmen. Und der Paulus, der Apostel Paulus, sagt später im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 13, dass dieses Aufnehmen nicht durch das Abendmahl geschieht. Er sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Darum geht's also. Dass ich diesem Glauben, diesem Verlangen, das Geschenk der Vergebung des ewigen Lebens zu empfangen, dass ich diesem Glauben Ausdruck verleihe, indem ich das dem Herrn sage. So einfach. Geschenk annehmen. Nirgends in der Bibel wird in Verbindung mit Vergebung, mit Heil, mit ewigem Leben die Taufe oder das Abendmahl in irgendeiner Weise als verbindlich oder heilswirkend erwähnt. Stattdessen gründet sich unser Heil, unser ewiges Leben, unsere Rettung allein auf eine Person, auf die Person Jesu. Durch sein Blut, haben wir gerade gelesen, ist unsere Schuld bezahlt. Das zu glauben, darauf zu vertrauen und das Geschenk anzunehmen und dem Herrn zu sagen, Herr, ich rufe dich an, ich nehme das Geschenk an, danke. Und es im Glauben zu erfassen, das bewirkt Vergebung und Heil und ewiges Leben. Und die Frage, die ich in Verbindung damit immer wieder mal stelle, ist die Frage, bist du an dem Punkt in deinem Leben schon gewesen? An welchem Punkt? An dem Punkt, dass du dir sagst, gut, das habe ich verstanden, Gott möchte mir Vergebung meiner Schuld schenken, wenn ich ihn darum bitte. Bist du an dem Punkt schon gewesen? Hast du Gott um ewiges Leben, um Vergebung deiner Schuld gebeten? Hast du deine Sünde, Jesus, bekannt, die dich von Gott trennt? Hast dich davon abgewandt, um ein Leben mit Jesus zu leben, um ihm nachzufolgen? Oder warst du an dem Punkt noch nicht? Möchtest du es empfangen? Das ist die andere Frage. Hast du es empfangen? Oder wenn nein, möchtest du es empfangen? Viele Menschen sind an dem Punkt, die sagen, das habe ich schon x-mal gehört so. Aber ich will es nicht. Und Gott zwingt sich natürlich niemandem auf. Möchtest du es empfangen? Ich frage nicht, möchtest du ewiges Leben haben? Ich würde mal sagen, jeder von uns, wenn es die vage Möglichkeit gibt, ewiges Leben zu bekommen, dann möchte jeder das ewige Leben haben. Deswegen frage ich nicht, möchtest du ewiges Leben haben? Sondern ich meine, steht noch Sünde zwischen, trennt dich noch Sünde von dem allmächtigen Gott? Oder hast du dein Leben ohne Vorbehalt Jesus gegeben, dass er jetzt in dir leben und dein Leben bestimmen kann? Und wenn das dein Wunsch ist, wenn dein Wunsch ist, ich möchte nicht mehr in der Trennung von Gott leben, ich möchte in der Verbindung mit Gott leben. Und ich verstehe von Gottes Wort her, dass das nicht durch irgendwelche Rituale oder Werke geschieht, sondern dass das durch den Glauben an Jesus geschieht, den ich anrufe, um Vergebung bitte und es dann im Glauben als Geschenk annehme. Wenn das dein Wunsch ist heute Morgen, dann möchte ich bitten, dass du mit mir betest. Das ist kein Gebet, was ich hier aufgeschrieben habe oder ein vorformuliertes Gebet, was jeder beten muss, um gerettet zu werden. Es ist der Ausdruck unseres Herzens. Ich möchte bitten, dass wir aufstehen nochmal, sofern das möglich ist. Und normalerweise, wenn ich dazu einlade, mit mir zu beten, dann sage ich, betet einfach in euren Herzen mit mir. Und das möchte ich heute mal anders machen. Ich möchte beten und ich möchte euch bitten, als ganze Gemeinde, laut mir zu folgen im Gebet. Das ist für solche, die bereits mit Jesus unterwegs sind, vielleicht einfach nochmal eine freudige Erinnerung. Ja, ich bin den Weg mit Jesus gegangen. Ich bin immer noch auf dem Weg mit Jesus. Und ja, Herr Jesus, so soll es auch in Zukunft sein. Du musst dich nicht neu bekehren. Du bist bekehrt, wenn man so will. Du gehörst Jesus. Aber vielleicht ist der ein oder andere darunter, der sagt, also so mitzubeten ist eigentlich nicht mein Ding. Vor allen Dingen, wenn es laut sein soll. Dann hört mich ja jeder. Vielleicht bin ich der Einzige. Deswegen lasst uns einfach als ganze Gemeinde dieses Gebet sprechen. Und wenn du diese Einstellung in deinem Herzen zum ersten Mal Jesus gegenüber zum Ausdruck bringen möchtest, dann mach es. Dann bete mit, öffne deinen Mund, bete mit und Gott im Himmel, er wird dich hören und du wirst es sehen. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns hörst. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns hörst. Wir danken dir, dass du unsere Herzen siehst. Wir danken dir, dass du unsere Herzen siehst. Und wir danken dir, dass du für uns alle am Kreuz gestorben bist. Wir danken dir, dass du für uns alle am Kreuz gestorben bist. Herr Jesus, du siehst mein Herz voller Sünde. Jesus, du siehst mein Herz voller Sünde. Ich bekenne dir meine Sünden. Ich bekenne dir meine Sünden. Sie tun mir leid und ich bringe sie dir. Sie tun mir leid und ich bringe sie dir. Ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib mir meine Sünde. Vergib mir meine Sünde. Ich lasse mein altes Leben hinter mir und gehe mit dir. Ich lasse mein altes Leben hinter mir und gehe mit dir. Komm in mein Leben und übernimm du die Führung. Komm in mein Leben und übernimm du die Führung. Danke, Herr, dass du in meinem Herzen Wohnung genommen hast. Amen. Ihr könnt euch wieder setzen. So, und jetzt, wie geht's weiter? Wir haben vielleicht unsere Entscheidung für Jesus nochmal feste gemacht. Der ein oder andere, sei es hier, sei es im Livestream, hat vielleicht zum ersten Mal so ein, ich möchte es mal nennen, Übergabegebet an Jesus zum Ausdruck gebracht. Wie geht's jetzt weiter? Im Leben eines Menschen, der sich entschieden hat, mit und für Jesus zu leben. Und das lernen wir, indem wir in die Bibel reinschauen und sehen, wie war das eigentlich bei den ersten Menschen, bei den ersten Christen, die sich für Jesus entschieden haben und für ein Leben mit Jesus. Wie war das eigentlich bei denen? Es gibt viele Beispiele in der Bibel, die zeigen, wie es dann weiterging. Und einige von diesen Beispielen wollen wir lesen. Der Petrus hat gerade seine erste Predigt nach Pfingsten gehalten und dann sagt er uns in Apostelgeschichte 2, Vers 41, oder heißt es in Apostelgeschichte 2, 41, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, was wir gerade gemacht haben, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugefügt. Später in Kapitel 8 lesen wir von einem Evangelisten namens Philippus. Und dieser Philippus hat in Samarien, in der Nachbarprovinz, Menschen zu Jesus geführt, in die Nachfolge Jesu geführt. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 8, Vers 12, als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigten, ließen sich Männer und Frauen taufen. Das war der nächste Schritt. Später im selben Kapitel ist wieder von Philippus die Rede. Mittlerweile ist er auf einer einsamen Straße. Da kommt ein Mann vorbei, ein äthiopischer Schatzmeister. Mit dem unterhält sich Philippus, führt ihn zum Glauben an Jesus. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 8, 36 und 37, als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und so könnten wir fortfahren, könnten Bibelstellen lesen und Berichte lesen und würden immer wieder feststellen, nach der Bekehrung war die Taufe der nächste Schritt. Es ging also nicht so, Taufe und dann kam der Glaube und dann wurden Menschen gerettet. Oder zuerst kam die Taufe und dann kam die Errettung und dann stellte sich der Glaube ein. Die Reihenfolge war immer die, dass zuerst der Glaube da war, das Vertrauen Jesus gegenüber. Durch den Glauben kam die Errettung, das Heil und der nächste Schritt war, dass Menschen sich haben taufen lassen. So haben die ersten Christen das gemacht. So fordern wir dazu auf hier in der Gemeinde und so hat es Jesus selbst gelehrt. In Matthäus Kapitel 28, Vers 19 hat Jesus gelehrt, so seine Jünger, so geht nun hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wieder diese Reihenfolge. Zuerst wird jemand zum Jünger Jesu und dann wird er getauft. Was ist jetzt die Bedeutung dieser ganzen Sache? Was ist jetzt die Bedeutung der Taufe? Welche Symbolik oder welche Bedeutung hat die Taufe? Getauft werden soll ja nicht, damit irgendjemand nass wird und hinterher Kaffee und Kuchen essen kann, ne? Da war der Pastor, der einen der Täuflinge ansprach und fragte ihn ganz feierlich, die Taufe ist ein ernster Schritt. Bist du darauf vorbereitet? Und der Täufling antwortete, ja, ich denke schon. Meine Frau hat einige Vorspeisen gemacht und wir haben einen Lieferservice bestellt und der bringt dann Kuchen und Kekse für die Gäste. Ich würde mal so sagen, der Mensch hat es nicht verstanden. Denn Kaffee und Kuchen ist gut, mag ich. Aber darum geht's nicht bei der Taufe. Absolut nicht. Kaffee, Kuchen, Feierlichkeit, so schön das sein mag, ist das Allerunwesentlichste bei der Taufe. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Taufen, von denen wir in der Apostelgeschichte lesen oder in der Bibel lesen, dass da groß Kaffee und Kuchen gab. Was nicht heißen soll, es wäre falsch. In Römer 6, Vers 4 wird uns die Bedeutung der Taufe erklärt. Da heißt es, denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Hier erklärt der Paulus die Bedeutung, die Symbolik der Taufe. Jeder, der sich taufen lässt, der bezeugt durch die Taufe die nach biblischem Vorbild durch Untertauchen ins Wasser praktiziert wird. Ich bin mit Christus gestorben und begraben. Das Wasser, in dem jemand untergetaucht wird, ist also praktisch symbolisch wie ein Grab. Ich bin mit Christus gestorben und begraben. Will heißen, mein altes Leben ohne Jesus ist Vergangenheit. Ich werde nicht weiterleben wie bisher. Mein altes Leben mit Jesus ist gestorben. Wenn ich vorher bisher gelogen habe, werde ich jetzt nicht mehr lügen. Wenn ich vorher Ehebruch begangen habe, werde ich jetzt nicht mehr Ehebruch begehen. Wenn ich vorher gesoffen habe, dann werde ich jetzt nicht mehr saufen. Wenn ich vorher eine unleidliche Person war, dann werde ich mich jetzt vom Heiligen Geist erfüllen lassen, damit die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede in meinem Leben Früchte trägt. Mein altes Leben liegt hinter mir. Ich möchte jetzt ein Leben mit Jesus nach seinem Vorbild leben. Das ist die Symbolik von der Taufe. Begraben, gestorben und begraben mit Jesus. Allerdings bin ich auch mit Jesus auferstanden. Also wenn wir jemanden taufen, zumindest bis zu diesem Jahr, wir haben die Leute untergetaucht, aber wir haben sie immer auch wieder hochgeholt. Ich bin mit Christus auferstanden. Auferstanden zu einem neuen Leben, zu einem Leben, das jetzt die Sünde meidet. Jemand hat gesagt, was ist denn der Unterschied zwischen deinem Leben vorher und deinem Leben nachher? Und die Antwort war, ja, vorher bin ich der Sünde hinterhergelaufen. Jetzt läuft die Sünde hinter mir her. Das ist der Unterschied. Ein Leben, das Jesus gehört, das ihm nachfolgt, das ihm dient. Eben neues Leben. Was für uns eine frohe Tauffeier sein darf und sein soll. Wenn wir am 3. September hier taufen werden, dann ist das keine Trauerfeier. Was eine frohe Feier sein darf und sein soll, war für die ersten Christen und für viele Christen in der heutigen Zeit in anderen Ländern ein gewaltiges Risiko. Es war eine Gefahr. Denn mit ihrer Taufe stellten sie sich damals ins Abseits und heute auch in hinduistischen Ländern, in muslimischen Ländern, in atheistischen Ländern. Und damals in der Apostelgeschichte genauso. Sie stellten sich gegen die Meinung der Mehrheit. Sie stellten sich gegen diejenigen, die Jesus ans Kreuz geschlagen hatten. Sie stellten sich dagegen. Aber sie waren so überzeugt und so willig, Jesus nachzufolgen, dass sie das öffentlich in einer Taufe bekundet haben. Und ich möchte den Teil hier über die Taufe heute Morgen, möchte ich schließen mit einem Bericht eines Beobachters, der an einer seltsamen Taufe teilnahm. Er berichtet von einer Taufe auf dem Missionsfeld. Die Freunde und die Familienangehörigen der Täuflinge waren alle zusammengekommen, irgendwo an einem Fluss oder an einem See oder so, hatten sich versammelt und der Pastor, der Missionar, las einige Verse zur Erklärung der Taufe vor, unter anderem auch den wir eben gelesen haben, und las bekannte Bibelstellen vor. Dann kam der erste Täufling zu ihm ins Wasser, er taufte ihn, der Täufling kam aus dem Wasser raus und sprang und schrie und war glücklich und ging ans Ufer. Dann kam der Nächste, wurde getauft, kam raus und mit großen Augen sprang und hüpfte und schrie und war voller Freude. Und so ging es mit allen Täuflingen. Und später hat sich der Beobachter bei dem Missionar erkundigt, nach der ungewöhnlichen Tradition, warum dieses Hüpfen, warum dieses Geschrei? Und der Missionar antwortete ihm, ich konnte mich in der Sprache des Stammes nicht richtig verständigen. Die Täuflinge hörten die Schrift, die Bibelstellen über das Sterben mit Jesus, aber sie verstanden nicht, dass das symbolisch gemeint war. Sie haben gedacht, wenn ich mich taufen lasse, das ist das Ende meines Lebens. Dann werde ich sterben. Der Missionar hat gesagt, Taufe ist Sterben mit Christus, auferstanden in den begraben mit Jesus und dann werden wir irgendwann auferweckt zu neuem Leben. Und dann, die waren also super glücklich, dass sie, als sie wieder hochkamen, dass sie noch lebten. Und der Beobachter schreibt, er musste schmunzeln, als der Missionar ihm das erzählte. Er schmunzelte, bis dass er merkte, dass der Missionar ihn ganz ernst anschaute. Lass mich dir eine Frage stellen, sagte er. Wenn du dächtest, die Taufe würde dich töten, wärst du dann bereit, in den Fluss zu steigen? Wow. Der hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Und die Taufe ist ein Fest, das wir feiern dürfen. Ist ja ein fröhliches Bezeugen. Wir lassen das Alte hinter uns und wir lassen uns auf das Neue mit Jesus ein. Wir wollen das Neue mit Jesus. Mein altes Leben ist vorbei. Alles ist neu geworden. Ich möchte jedem heute Morgen Mut machen, der den Schritt der Taufe nach der Bekehrung noch vor sich hergeschoben hat oder dem es vielleicht gar nicht so bewusst gewesen ist, dass das der nächste Schritt sein sollte. Und ich möchte dich im Namen Jesu auffordern, triff deine Entscheidung und mach diesen Schritt der Taufe vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Beide schauen zu. Die, die dabei sind, schauen zu. Und die unsichtbare Welt schaut auch zu. Bezeuge durch die Taufe, ich gehöre unwiderruflich zu Jesus. Mein altes Leben ist hinter mir. Ich lebe in einem neuen Leben, das Jesus mir geschenkt hat. So, das war jetzt der erste Teil. Der zweite ist kürzer übers Abendmahl. Aber der erste Teil ist wichtig, weil wir eben einladen zu der Taufe, die wir am 3. September haben werden. Und ich möchte euch ermutigen, wenn Gott dich anspricht heute Morgen, dann schieb es nicht auf. Dann komm hinterher auf uns zu, auf Andrew, auf irgendeinen von den Ältesten, auf mich. Komm auf uns zu und sag hier, ich überlege, mich am 3. September taufen zu lassen. Halt mich im Gedächtnis. Schieb's nicht auf. So, jetzt kommen wir zum Abendmahl. Das Abendmahl wird mit verschiedenen Begriffen bezeichnet. Die einen nennen es Abendmahl, Herrenmahl, Mahl des Herrn, Eucharistie, Kommunion. Gibt verschiedene Worte dafür. Jesus hat der ganzen Sache gar keinen Begriff gegeben. Aber wir lesen darüber in Matthäus 26. Matthäus 26, die Verse 26 bis 29. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Der Paulus geht später im Korintherbrief auch nochmal auf das Abendmahl ein, in Kapitel 11. Und da schreibt er unter anderem, er erklärt das Abendmahl nochmal, so wie Jesus es erklärt hat. Und dann sagt er, dies tut zu meinem Gedächtnis. Jesus sagt vom Brot, nehmt und esst. Er sagt vom Kelch, nehmt und trinkt. Und er sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. In 1. Korinther 11, 26 lesen wir, denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ich sag mal so, eigentlich lehren uns diese Verse über das Abendmahl fast alles, was wir über das Abendmahl wissen müssen. Zum einen, es ist ein Mahl der Erinnerung. Es ist ein Mahl zum Gedächtnis. Es ist nicht ein Mahl, das uns Vergebung bringt, nicht ein Mahl, das uns Heil bringt, nicht ein Mahl, das uns Rettung bringt, ewiges Leben oder sonst irgendwas, sondern es ist ein Mahl, das uns erinnert an Jesus, der uns Heil und Rettung und ewiges Leben gebracht hat. Ein Erinnerungsmahl. Das Brot erinnert uns an den Leib Jesu. Der Jesaja im Alten Testament, der spricht davon. Und da heißt es in Kapitel 53, doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt. Wegen unserer Missetaten wurde er zerschlagen. Er wurde misshandelt. Da werden verschiedene Dinge aufgezählt, die Jesus an seinem Leib spürte. Im Neuen Testament wird dann beschrieben, wie er misshandelt wurde, wie er geschlagen wurde. Im Neuen Testament wird dann beschrieben die Folter, die Demütigung, die Geißelung, all das, was er durch, oder ein Teil von dem, was er durchmachen musste. Für uns. Jesaja 53, die Verse 4 und 5 beschreiben, fürwahr, Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Daran erinnert uns das Brot, den zermarterten Leib Jesu. Und der Saft, so sagt Jesus es selbst, in Evangelien lesen wir davon, der Saft erinnert uns an sein Blut, das für unsere Sünden bezahlt hat. Die Bibel sagt, da ist keine Vergebung ohne Blutvergießen. Gibt's nicht. Und die Bibel sagt auch im Hebräerbrief, dass das Blut von Stieren und Böcken, dass das Blut von Tieren kann unsere Sünden nicht wegnehmen. Wir sind keine Tiere, wir sind Menschen. Und das ist eine Wahrheit, die heute nicht mehr als zeitgemäß gilt. Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon gehört oder Artikel gelesen, wo sich Theologen darüber auslassen, dass es immer noch Leute gibt, die denken, Gott brauche Blut, um Sünden zu vergeben. Ja, wenn Gott kein Blut braucht, um Sünden zu vergeben, wenn das Blut Jesu umsonst geflossen ist, dann können wir unsere Bibel wegschmeißen. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Jesus hat selbst gesagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Wie das Brot, so hat auch der Kelch, der Wein oder der Saft, wie wir es hier praktizieren, Erinnerungscharakter. Jesu Blut wäscht uns rein. Wenn du ein reines Herz hast, wo die Sünden vergeben sind, wenn dein Sündenregister im Himmel reingewaschen ist und nichts mehr da steht, dann ist es wegen dem Blut Jesu, weil er bezahlt hat. Und damit wir uns nicht an diese herrlichen Tatsachen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass sein Blut unsere Sünde weggewaschen hat, die Sünde derer, die ihm nachfolgen, weggewaschen hat, damit wir das nicht vergessen, sondern in Erinnerung behalten, darum hat er uns das Abendmahl gelassen, damit wir daran uns erinnern. Und noch eine weitere Wahrheit wird uns gelehrt über das Abendmahl. Wir haben eben in 1. Korinther 11, 26 gelesen, so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Bis wann? Bis er kommt. Bis er kommt. Und Jesus hat es seinen Jüngern in Matthäus 26 gesagt, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Nach diesen Versen dient das Abendmahl also auch dazu, dass wir uns erinnern, Jesus kommt wieder. Er kommt für uns, die wir an ihn glauben. Er kommt, um uns zu holen. Er kommt, um uns mitzunehmen in sein Reich. Eine Erinnerung daran, an sein Kommen in der Zukunft. Also auf der einen Seite mit Ernst und mit Trauer erinnern wir uns an die hohen Kosten, die Jesus bezahlt hat, um uns zu erretten. Eine Erinnerung. Und wir danken ihm dafür. Und auf der anderen Seite mit Freude und Erwartung feiern wir das Abendmahl, weil wir wissen, was wir jetzt hier essen und trinken, das werden wir einmal in seiner Gegenwart alle zusammen mit allen Gläubigen der Welt in seiner Gegenwart im Himmel feiern. Was für ein frohmachender, was für ein stärkender Gedanke. Und wenn wir mit diesen Gedanken das Abendmahl feiern, wer sollte es feiern? Wer ist eigentlich eingeladen, am Abendmahl zu feiern? Wenn das Abendmahl jetzt dafür da wäre, unsere Sünden zu vergeben, würden wir sagen, jeder sollte am Abendmahl teilnehmen, denn es vergibt deine Sünde. Aber es ist ja nicht so. Es ist ja ein Erinnerungsmahl, was uns erinnert, dass unsere Sünden durch Jesus vergeben sind. Wer sollte also teilnehmen? Als Jesus das Abendmahl nahm mit seinen Jüngern, das erste und das letzte auf Erden für ihn, wer war dabei? diejenigen, die sich zu seinen Jüngern zählten. Als der Paulus über das Abendmahl an die Korinther schreibt, an wen schreibt er? Nicht an die ganze Bürgerschaft in Korinth, sondern an die Gemeinde, an die Gläubigen in Korinth. In 1. Korinther 11, 28 bis 31 lesen wir, deshalb sollt ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot esst und aus dem Kelch trinkt. Denn wenn ihr unwürdig das Brot esst und aus dem Kelch trinkt und damit den Leib Christi entehrt, dann esst und trinkt ihr euch zum Gericht Gottes. Aus diesem Grund sind viele von euch schwach und krank und einige sind sogar gestorben. Würden wir uns jedoch selbst prüfen, dann würden wir nicht gerichtet werden. Die Aussage ist also auf der einen Seite, das Abendmahl, zum Abendmahl eingeladen sind alle, die Jesus nachfolgen. Die, die sagen, mein Leben gehört Jesus, ich folge seinem Vorbild. Eingeladen ist, wer zu Jesus gehört, zu seinen Jüngern gehört. Und hier haben wir die Aussage, wer unwürdig am Abendmahl teilnimmt, isst und trinkt sich zum Gericht. Puh, also da würde ich sagen, das sind jetzt doch ernste Worte. Auf der anderen Seite ist die Aussage genauso, wer sich selbst prüft, wird nicht gerichtet. Also ist die Prüfung schon eine wichtige Sache. Wir sollen das Abendmahl nicht nehmen als leichtfertig nehmen oder als ein totes Ritual nehmen, sondern wir sollen uns prüfen, denn das Abendmahl ist uns gegeben zum Segen, nicht zur Furcht und auch nicht zum Fluch. So, was machen wir jetzt, wenn wir unsere Herzen prüfen? Wie prüfe ich mein Herz? Wohlgemerkt, wir prüfen unser Herz, nicht das Herz des Nachbarn. Manchmal sitzt man ja da und denkt, naja, jetzt ist die Zeit, wo man sich prüfen kann. Aber von dem weiß ich, der darf eigentlich nicht teilnehmen. Der geht ja fremd. Der kann er ja nicht. Was die anderen tun, das ist nicht unsere Sache. Jeder prüfe sein Herz und nehme danach teil. Wir sind für unser Herz verantwortlich, nicht für das Herz unseres Hintermanns oder unseres Vordermanns. So, und wie machen wir das? Worauf prüfen wir unsere Herzen? Zum einen fragen wir uns, sind wir eingeladen? Gehören wir zu den Jüngern Jesu? Gehören wir zu denen, die Jesus nachfolgen wollen? Nicht gehören wir zu den Sündlosen, dann könnten wir es vergessen. Keiner von uns ist sündlos. Wir fragen uns nicht, gehören wir zu denen, die sündlos sind, die vollkommen oder zumindest 90% vollkommen sind. Wir fragen uns, gehören wir zu denen, die von Herzen Jesus nachfolgen wollen? Und wenn wir dazu sagen, ja, zu denen gehören wir, dann fragen wir uns, lebe ich in der Nachfolge? Lebe ich in der Nachfolge Jesu oder sind mir bestimmte Sünden so lieb, dass ich sie festhalte mit dem Gedanken, ach, das ist sowas Kleines, das fällt nicht ins Gewicht. Wenn ich Jesus nachfolgen will, dann bin ich nicht vollkommen, aber dann hasse ich die Sünde. Egal, ob sie groß ist oder ob sie klein ist, ich will nichts mehr damit zu tun haben. Wir alle sündigen, wir sündigen alle jeden Tag. Vor allen Dingen die verheiratet sind. Aber wir alle sündigen. Mit unseren Lippen. Mit unseren Händen. Mit unseren Einstellungen. Aber wir müssen nicht sündlos sein. Wir prüfen uns, möchte ich wirklich konsequent mein Leben mit Jesus leben? Kann ich mich wirklich mit Freude daran erinnern? Er ist für mich gestorben. Er hat den hohen Preis bezahlt und darum möchte ich für ihn leben. Jesus möchte auch nicht, dass wir Sünden, die wir ihm schon bekannt haben, wieder ausgraben und uns schlecht fühlen. Hey, wenn du deine Sünde Jesus bekannt hast, dann lass sie hinter dir. Dann hat er sie getilgt. Der Schuldschein, sagt die Bibel, ist zerrissen. Vergiss es. Hol sie nicht wieder hoch. Das möchte Jesus nicht. Aber er möchte eben auch nicht, dass wir an Sünden festhalten, weil wir sie für zu klein halten und zu schön, um sie aufzugeben. Gut, das ist, wenn wir uns prüfen. Wir bekennen dem Herrn in der Stille: Herr, ich möchte mit dir leben. Ich möchte dir nachfolgen von ganzem Herzen. Nimm du mich so, wie ich bin. Und das wollen wir jetzt machen. Wir wollen eine kurze Zeit der Stille haben. Nicht so lang, dass wir anfangen zu graben in der Vergangenheit. Was habe ich denn Böses getan? Wo habe ich mich denn versündigt? Das will der Herr nicht. Aber wenn wir eine kurze Zeit der Stille haben und uns geht eine Sache durch den Kopf, wo wir wissen, die passt nicht zum Glauben an Jesus, die passt nicht zur Nachfolge, dann wollen wir das in Ordnung bringen. Dann wollen wir das dem Herrn bekennen und dann wollen wir sagen: Herr, wenn es irgendwas in Ordnung zu bringen gibt, das will ich tun. Ich möchte dir nachfolgen. Lass uns einen Augenblick der Stille haben, jeder für sich, da wo er sitzt, und danach werden wir das Abendmahl miteinander feiern.